Hallo zusammen. Heute beginnt schon der vierte Teil vom Kurier des Zaren. Michael ist mit Nadja gemeinsam auf dem Weg über den Ural, um nach Omsk zu reisen, von Perm aus. Und die Fahrt wird wahrscheinlich ziemlich beschwerlich, weil sie ein Unwetter befürchten müssen. Und das ist in den Bergen ja manchmal nicht ganz so einfach, zumal die Straßen damals ja auch nicht in einem so guten Zustand waren. Also sie fahren mit einer ungefederten Kutsche. Das ist das einzige Fahrzeug, das Michael noch auftreiben konnte. Und nun geht das siebte Kapitel los und es heißt Haarscharf am Tod vorbei. Durch die gewaltige Grenzmauer des Uralgebirges, das sich von der Arktis bis zum Kaspischen Meer erstreckte, führte der uralte Handelsweg, den Michael Strogoff als Übergang nach Sibirien gewählt hatte. Verglichen mit den steilen Gebirgspässen galt er als bequem und verhältnismäßig sicher. »Wenn alles klappt, schaffen wir es noch in der Nacht«, sagte Strogoff zu seiner Begleiterin, um ihr Mut zu machen. »Wenn nur das Gewitter sie verschonen wollte«, ehe Nadja Platz nahm, ließ Michael den Reisewagen noch einmal gründlich überprüfen und gegen alles Unvorhergesehene sichern. Über das Verdeck wurden kreuzweise Stricke gespannt, damit der Sturm es nicht wegreißen konnte. Die Stränge wurden verstärkt und die Stoßeisen der Radnaben mit Stroh gepolstert, um das Stoßen wenigstens etwas zu mildern. Über den Vorder- und Hinterteil des Wagens, der mit seinen Achsen recht primitiv an den Sitzkasten des Tarantas angepflockt war, legte der Jemschik nach Michaels Anweisung einen Balken und sicherte ihn mit Bolzen. Dann kletterten sie beide auf das Fahrzeug und spannten das Lederverdeck und die Spritzdecken hoch. »Ich glaube, wir haben jetzt alles getan, was uns vor unvorhergesehenen Zwischenfällen schützen kann«, sagte Strogoff zu Nadja und gab dem Jemschik das Zeichen zur Abfahrt. Polternd und schwankend ratterte der Tarantas in die hereinbrechende Nacht, die Vorberge des Urals hinauf. Zwei Wagenlaternen neben dem Sitz des Fahrers sollten den Weg erleuchten, aber ihr dürftiger Schein reichte kaum in die allernächste Umgebung. Immerhin konnte man damit entgegenkommenden Fahrzeugen ein Zeichen geben, dass sie rechtzeitig auswichen. Der Kurier sah auf seine Uhr. »Gerade 8«, sagte er und blickte zum Horizont, wo die Sonne unterging. Jetzt wurde es sehr schnell dunkel und dabei immer diesiger. Vom Kamm der Berge war kaum noch etwas zu sehen. Der Dunst senkte sich immer tiefer. Bald verschwand der Weg um sie herum im dichten Nebel. »Hoffentlich wird er zu Regen«, murmelte Michael. Er sprach das Weitere nicht aus, aber in solchem Dunst weiterzufahren war allzu gefährlich. Wie leicht konnten sie bei der schlechten Sicht abstürzen? Der Ural ist an dieser Stelle, wo die Straße Perm-Jekaterinburg das Gebirge schneidet, nicht allzu hoch. Die bedeutendste Erhebung beträgt etwa 1600 Meter. Dieser Teil war schon damals ziemlich stark besiedelt, denn bei den reichen Bodenschätzen an Eisen und Kupfer gab es nicht wenig Bergwerke, auch Minen für kostbare Steine. Die Poststraße, die an den vielen Dörfern vorbeiführte, war in dieser Gegend in recht gutem Zustand. Das aber würde die Schwierigkeiten nicht beseitigen, wenn nun ein Gewitter käme. Michael kannte die Gewitter in den Bergen und verschwieg Nadja, dass sie ihm nicht weniger gefährlich erschienen als die furchtbaren Schneestürme, die zur Winterzeit hier tobten. Bei ihrer Abfahrt war es noch trocken gewesen. Strogoff beobachtete durch einen Spalt im Lederverdeck den Weg, auf den das flackernde Laternenlicht grelle Schattenbilder warf. Sein Blick glitt voll Besorgnis zum Himmel und dann wieder zu den Pferden, die unverdrossen dahintrabten. Die Räder arbeiteten sich knirschend durch den Schotter der Straße. Die Achsen knarrten, sonst hörte man nichts als das Keuchen der Pferde und den Schlag ihrer Hufe. Ringsumher war alles wundersam still. Die Straße war leer. Kein Fußgänger, kein Reiter, kein Wagen kam ihnen entgegen. Es gehörte ja auch einiger Mut dazu, sich in dieser Nacht, die sich so unheildrohend ankündigte, in das Bergmassiv hineinzuwagen. Wer aber mochten die beiden Reisenden sein, die unentwegt vor ihnen in der Telega dahinjagten? Der Kurier ertappte sich dabei, dass er jetzt häufiger mit seinen Gedanken bei ihnen war. Was mochte die beiden bewegen, eine so gefährliche Nachtfahrt durch die Bergschluchten zu riskieren? Es war inzwischen etwa eine Stunde vor Mitternacht. Urplötzlich standen grell ein paar Blitze am Himmel und ließen die gewaltigen Kiefern zu ihrer Linken wie gespenstische Schattenrisse aus dem Dunkel hervortreten. Auf der anderen Seite aber, erst jetzt im grellen Aufblitzen erkennbar, fiel die Bergwand steil hinab. Blitz auf Blitz flammte auf. Aus der Tiefe begann es zu grollen. Der Wagen rollte schwankend über einen Knüppeldamm, der eine unheimliche Schlucht überbrückte. Immer erschreckender tobte das Unwetter, und je näher sie dem Bergkamm kamen, desto ungehinderter konnte der Sturm sie packen.
»Los, meine Täubchen!« brüllte der Jemschik. »Vorwärts, ihr Schwalben!«
Aber seine aufmunternden Rufe fruchteten nicht mehr viel, denn der beschwerliche Weg, mehr aber noch die drückende Schwüle, die immer noch über der Höhe lastete, machte auch den Tieren zu schaffen. Da nutzten die Fluchworte des Fahrers nichts.
»Wann sind wir endlich auf dem Kamm?«
fragte der Kurier.
»Vielleicht eine Stunde nach Mitternacht, wenn wir ihn überhaupt erreichen,«
versetzte der Jemschik.
»Mach's nicht schlimmer, als es ist, mein Lieber,«
rief Strogoff.
»Tu doch nicht so, als sei das das erste Gewitter, das du hier im Gebirge erlebst.«
»Sie haben recht, Herr, aber darum möchte ich bei Gott ja auch nicht, dass es mein letztes wird.«
»Hast du etwa Angst?«
»Angst? Nein, aber trotzdem will es mir nicht richtig scheinen, dass wir überhaupt abgefahren sind.«
»Noch falscher hätten wir daran getan, in der Postmeisterei zu bleiben.« Der Jemschik gab keine Antwort.
»Vorwärts, ihr Turteltäubchen!«
rief er wieder den Pferden zu. Was sollte er sich auch mit dem Paar, das es so seltsam eilig hatte, in lange Debatten einlassen? Er hatte ja keine andere Aufgabe, als die Anweisungen der Fahrgäste auszuführen. Nietzschewo! Da schnitt ein gellendes Pfeifen durch die Luft. Das war der Sturm. Blitze flammten auf. Der Donner folgte mit dumpfem Grollen, und im grellen Widerschein schwankten mit angsterregendem Krachen die mächtigen Kiefern, die auf dem kahlen Felsgipfel vor ihnen gegen den Himmel ragten. Und schon hatte der Sturm ihre Spitzen gekappt und warf sie in die Tiefe. Kaum 100 Meter vor dem Tarantas schossen sie in den Abgrund. Die Pferde bäumten sich wild auf und wollten nicht weiter.
»Nur vorwärts, meine Täubchen!«
rief der Jemschik unentwegt und ließ die Peitsche knallen. Michael Strogoff griff nach der Hand seiner Begleiterin. »Du brauchst jetzt keine Angst zu haben, meine Liebe.« »Ich bin auf alles gefasst,« antwortete das Mädchen und lächelte tapfer. Michael riss eilig das Lederverdeck zu. Der Jemschik war vom Bock herabgesprungen, um die Pferde am Halfter weiterzuführen. Es bestand bei dem furchtbaren Unwetter die Gefahr, dass der ganze Wagen mitsamt den Entsatzen in den Abgrund geschleudert würde. Mit entfesselter Wut tobte der Sturm um die Felsecke, an der das Fahrzeug hielt. Ehe sie gegen den Sturm wenden konnten, packte er den Wagen von der Seite und hätte ihn beinahe umgeworfen. Vergeblich mühte sich der Fahrer, die erregten Pferde zu beruhigen. Weder seine Schmeichelworte noch seine Flüche konnten hier helfen. Sie zerrten wild an den Strängen. Michael Strogoff sprang vom Wagen. Wenn nur die Stricke halten, dachte er. Wenn sich die Pferde losrissen und durchgingen, dann war das Unglück nicht mehr aufzuhalten. Er fiel ihnen in die Zügel und riss sie zurück. Gemeinsam mit dem Jemschik, der in dieser furchtbaren Lage zum ersten Mal seinen Gleichmut verloren zu haben schien und wie wild fluchte, konnte er die tobenden Tiere einigermaßen bändigen. Der Sturm hatte sich zum Orkan gesteigert. In der schmalen Passstraße fing er sich wie in einem Windschacht, so dass sie seiner ganzen entfesselten Gewalt ausgesetzt waren. Gleichzeitig begann eine Lawine von Geröll und Steinen, von Knüppeln und Stämmen auf die Straße herunterzupoltern. »Hier können wir nicht bleiben!« schrie Strogoff dem Jemschik zu. Der stemmte sich mit aller Kraft gegen den furchtbaren Orkan.
»Wird sowieso nicht mehr lange dauern!«
gab er mit gleicher Lautstärke zurück.
»Der Sturm schmeißt uns runter ins Tal und das auf kürzestem Weg!«
»Nimm das Handpferd, du Feigling!« brüllte der Kurier. »Ich nehme das linke!«
Die beiden Männer mussten sich tief niederducken, sonst hätte der Sturm sie umgeworfen. Aber trotz aller übermenschlichen Anstrengungen konnten sie den Wagen nicht halten. Er rutschte ein paar Längen zurück, bis ein Baumstamm, der quer auf der Straße lag, ihn aufhielt. Um ein Haar wären sie alle abgestürzt.
»Hab keine Angst, Nadja«, rief Michael.
Das tapfere Mädchen schien keine Aufregung zu kennen. »Ich fürchte mich nicht«, antwortete sie. Einen Augenblick lang ließ der Donner nach. Auch der Sturm schien an Gewalt verloren zu haben.
»Weiter zurück«,
fragte der Jemschik keuchend.
»Im Gegenteil, vorwärts! Wir müssen dort oben, hinter die Felsecke, um in den Schutz der Bergwände zu kommen.«
»Aber die Gäule wollen ja nicht mehr«,
wandte der Jemschik ein.
»Los!«
befahl Strogoff und packte sein Pferd am Halfter. »Mach's genauso und hilf, das Gespann dort hinaufzuführen!«
»Gleich ist der Sturm wieder da«,
begann der Jemschik abermals, aber Strogoff brüllte, »lass deine Widerworte und tu, was ich dir befehle!«
»Dann also vorwärts, meine Schwäbchen«,
rief der Mann und packte das Handpferd, während Strogoff auf der anderen Seite sein Tier am Zügel führte. Mühsam kamen sie voran. Aber sie hatten Schutz nach der Seite hin, so dass das Zugpferd in der Mitte Schritt halten konnte.
»Drei Schritte vor, zwei zurück«, sagte Michael vor sich hin,
während er immer wieder besorgt zum Wagen zurückblickte, der jeden Augenblick umstürzen oder auseinanderbrechen konnte. Jetzt zeigte es sich, wie gut es war, dass er das Verdeck so sorgsam verschnürt hatte. Mehr als 2 Stunden unendlich mühseliger Arbeit kostete die beiden Männer dieser Abstieg von kaum 500 Metern. Plötzlich schrie der Jemschik voller Entsetzen. Im grellen Aufblitzen sah man einen riesigen Baumstamm, der auf den Tarantas zurollte. Strogoff knallte mit der Peitsche, aber die Tiere ließen sich nicht vorwärts treiben. Es ging jetzt um Bruchteile von Sekunden. Mit einem mächtigen Satz sprang Strogoff hinter das Fahrzeug und stemmte mit seiner ganzen Kraft den schweren Wagen ein paar Schritte vorwärts. Haarscharf hinter ihm, fast seine Brust streifend, stürzte der riesige Baumkoloss in die Tiefe. Nadja hatte im Widerschein der Blitze alles mit angesehen.
»Nikolaus!«
schrie sie entsetzt.
»Brauchst dich nicht zu sorgen, Nadja«,
rief Strogoff. »Es ist ja nicht um mich«, versetzte sie leise.
»Lass nur«, fuhr er fort. »Wir haben einen guten Stern, wir beide.«
»Ich sicherlich«, lächelte Nadja. »Und zwar, weil ich so einen starken Reisebegleiter habe.« Und es beginnt das 8. Kapitel. Und es heißt Zweikampf mit Bären. Schnaufend hielten die Pferde in einem engen Pass, der in Nord-Süd-Richtung verlief und die Reisegruppe vor dem brausenden Wind schützte. Unwillkürlich jedoch zuckten die Reisenden zusammen, als über ihnen ein paar riesige Tannen, die die Berghöhe überragten, in Sekundenschnelle ihre Wipfel verloren. Es war, als ob eine Riesensense sie geköpft habe. Der Orkan schien jetzt auf seinem Höhepunkt. Unablässig fuhren die Blitze herab. Unablässig rollte der Donner. Das mächtige Bergmassiv schien unter den wütenden Schlägen zu erzittern. »Wir können dankbar sein, dass wir hier geschützt sind«, sagte Nadja und sprang aus dem Wagen. Es war besser so, denn gelegentlich fuhr der aufgestaute Wind scharf um die Felsecke und stieß den Tarantas, dass er in allen Fugen zitterte. »Hier kannst du dich niederlegen«, sagte Michael Strogoff fürsorglich zu Nadja und zeigte auf eine kleine Erdmulde, die er in der Nähe entdeckt hatte. So war sie vor dem Unwetter und besonders vor den Steinmassen, die von Zeit zu Zeit niedergingen, gut geschützt. Aber jetzt begann es auch noch zu regnen. Der Sturmwind hielt unvermindert an. Die Blitze fuhren grell dazwischen und es war, als wäre die ganze Urnatur des Gebirges in wildem Aufruhr. An Weiterfahren war überhaupt nicht zu denken.
»Wir müssen uns gedulden«, stieß der Kurier empor.
Aber man sah ihm an, wie sehr es ihn drängte, weiterzukommen. »Ich hoffe, dass der Sturm bald nachlässt. In etwa 2 Stunden beginnt es zu dämmern. Und wenn dann die Sonne aufgeht, sieht alles schon ganz anders aus.« Nadja nickte. »Sicher hast du recht, Nikolaus. Nimm aber bitte auf keinen Fall Rücksicht auf mich.« »Ich bin froh, dass ich mich auf dich verlassen kann, Nadja. Doch es geht hier ja nicht allein um uns, sondern um Höheres, um die Pflicht.« »Um die Pflicht«, versetzte das Mädchen betroffen. In diesem Augenblick zerriss ein furchtbarer Blitz die nächtliche Finsternis. Es war, als zerstiebe der herabprasselnde Regen in seinem grellen Feuer. Die Luft war voll von erstickendem Schwefeldunst und kaum 20 Schritt von ihnen entfernt stand eine Gruppe mächtiger Fichten in hellen Flammen. Sie brannten wie eine gigantische Riesenfackel. In der Tiefe rollte der Donner. Der Blitzschlag hatte den Jemschik zu Boden geschlagen, aber glücklicherweise konnte er sich unverletzt wieder aufrichten. Stöhnend rieb er sich die Glieder. Plötzlich griff Nadja erregt nach Michaels Arm. »Horch!« stieß sie hervor und presste seine Hand. »Horch, Nikolaus, dort ruft einer! Der ruft um Hilfe!« Wieder vernahmen sie die Hilferufe von der Straße. So riefen nur Menschen, die sich in Todesnot befanden. Michael Strogoff lauschte angestrengt. Auch der Jemschik war aufmerksam geworden. Wer sollte in dieser Lage wohl anderen Menschen helfen können? »Sie rufen um Hilfe«, stieß Nadja wieder hervor.
»Na, hoffentlich rechnen Sie nicht auf uns«, meinte der Jemschik verdrossen. »Ist das etwa dein Ernst?« Strogoff fuhr den Mann wütend an. »Wäre dir was zugestoßen, hätten sie doch mit derselben Selbstverständlichkeit dir geholfen.« »Und wenn Pferde und Wagen draufgehen?« »Ach, lass nur, ich gehe zu Fuß«, versetzte der Kurier.
»Natürlich begleite ich dich, Nikolaus«, rief Nadja. Aber er bat sie, beim Wagen zu bleiben. »Was auch geschieht, Nadja, du verlässt diesen Platz hier bitte nicht, hörst du?« »Ist gut. Du findest mich an dieser Stelle bestimmt wieder, Nikolaus.« Mit einem festen Händedruck eilte der Kurier davon. Sogleich war er in der Dunkelheit verschwunden.
»Das ist nicht richtig, was Ihr Bruder tut«, begann der Jemschik.
»Was er tut, ist immer richtig«, gab sie prompt zur Antwort. Michael Strogoff stieg rasch bergab. Er wollte auch endlich erfahren, wer diese Reisenden wohl sein mochten, die sich trotz des drohenden Unwetters nicht hatten abhalten lassen, die gefährliche Fahrt ins Gebirge zu wagen. Es regnete jetzt nicht mehr so stark, doch der Sturm tobte unvermindert. Immer deutlicher hörte Michael die Hilferufe. Die grell aufflammenden Blitze wiesen ihm den Weg um die vielen Biegungen der felsgesäumten Straße. Offenbar befand er sich schon ganz in der Nähe der Gesuchten, denn wenn Michael Strogoff auch nichts sah, so vernahm er doch deutlich ihre Worte. Erstaunt hörte er, dass es gar keine Hilferufe mehr waren, sondern Schimpfen und grimmiges Fluchen.
»Verteufelter Kerl, willst du wohl zurückkommen? Auf der nächsten Poststation bekommst du die Knute zu spüren. Hörst du denn nicht? Zurückkommen sollst du. Sowas nennt man hierzulande Postverkehr. Fährt dieser erbärmliche Bursche doch einfach weiter und lässt uns rücksichtslos im Dreck sitzen.
So überstürzten sich die Scheld- und Fluchworte, die durch die Urallandschaft klangen. Der Mann, der sie ausstieß, schien vor Wut nicht mehr ein noch auszuwissen. Sein Begleiter dagegen hatte seinen Zorn offenbar schon abreagiert, denn er lachte plötzlich hell auf. »Ich muss sagen, die ganze Geschichte ist doch eigentlich recht komisch.«
»Was? Hier können Sie nur lachen!«
brauste der andere wütend auf.
»Aber natürlich, teuerster Kollege, das ist doch der Gescheiteste, was man in solcher Lage überhaupt tun kann. Finden Sie nicht selber, dass etwas so Komisches kaum jemals erleben lässt?«
Unheimliches Donnern unterbrach das seltsame Zwiegespräch. Aber der offenbar äußerst belustigte Herr fuhr gleich weiter.
»Wirklich komisch, muss ich sagen. Mon Dieu! Auf französischem Boden hätte ich mir so etwas niemals vorstellen können.«
»Meinen Sie vielleicht bei uns in Old England?«
Michael Strogoff konnte sich nicht entsinnen, jemals eine so eigenartige Unterhaltung in solcher Umgebung gehört zu haben. Er war inzwischen herangekommen und sah im Widerschein des Blitzes 20 Schritte vor sich zwei Reisende auf einem sonderbaren Fahrzeug hocken. Es war der Rücksitz einer Telega, die sich in dem unwegsamen Schlamm der Straße unrettbar festgefahren hatte. Michael trat näher und stand vor den beiden Reportern, denen er bereits auf dem Schiff begegnet war.
»Ah, guten Tag, werter Herr«, rief der Franzose. »Ich bin entzückt, Sie unter so ungewöhnlichen Umständen begrüßen zu können. Erlauben Sie, dass ich Ihnen meinen Freund und Kollegen Mr. Blunt vorstelle?«
Der Engländer grüßte gemessen und wollte ebenfalls die Vorstellungszeremonie weiterführen, aber Michael Strogoff winkte ab. »Nicht nötig, meine Herren, denn wenn ich mich nicht täusche, kennen wir uns bereits. Wir sind ja zusammen auf der Kaukasus gefahren.«
»Ah, ja, ganz recht.«
»Nikolaus Korpanow, Kaufmann aus Irkutsk«, vollendete Michael Strogoff den Satz der anderen. »Aber wollen Sie mir nicht sagen, was hier eigentlich los ist?«
»Natürlich, Herr Korpanow«, versetzte der Franzose. »Urteilen Sie selbst. Das ist doch wirklich eine Schande. Dieser Schuft von einem Jemschik ist mit dem Vorderteil seiner prächtigen Telega einfach davongefahren und hat uns mit dem jämmerlichen Rest hier sitzen gelassen. Finden Sie das nicht äußerst komisch?«
»Was soll wohl dabei Lächerliches sein?«
knurrte der Engländer immer noch grimmig.
»Aber selbstverständlich, Herr Kollege«, wandte sich Monsieur Jolivet Strogoff zu. »Vergessen Sie nicht diese einmalige Comique de la Situation.«
»Und wie sollen wir wohl weiterkommen?«
fragte Blunt gereizt.
»Na, nichts einfacher als das. Sie spannen sich vor dieses großartige Fahrzeug. Ich nehme die Zügel und werde Ihnen wie ein echter Jemschik alle Kosenamen von Täubchen bis Schwäbchen zurufen.«
Der Engländer wollte schon unwillig auffahren, aber Monsieur Jolivet behielt seinen Humor und versuchte ihn zu beruhigen.
»Natürlich, ich löse Sie ab, wenn Sie genug haben, und dann, Sie dürfen mich nennen Schnecke oder Schildkröte, wie wir es von den verschiedenen Jemschis gelernt haben.«
Geduldig lächelnd hörte Strogoff sich den Wortstreit an. »Ich weiß einen besseren Rat, meine Herren«, sagte er dann. »Wir sind ja jetzt auf dem Kamm und müssen in Richtung Jekaterinburg immer bergab. Kaum 500 Schritt von hier steht mein Wagen. Ich bin gern bereit, Ihnen eines meiner Pferde abzutreten. Wenn Sie das vor Ihrem jämmerlichen Telega-Rest spannen, sind wir morgen gemeinsam in Jekaterinburg. Das heißt natürlich, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt.«
»Ein prächtiger Vorschlag, Herr Korpanow«, rief Monsieur Jolivet froh. Sie sind ein Gentleman, setzte Mr. Blunt hinzu. In meinem Tarantas ist leider kein Platz mehr, fuhr der Kurier fort. Denn er hat ja nur zwei Sitze und ich reise mit meiner Schwester. Aber ich bitte Sie, versetzte Alcide Jolivet eifrig. Mit Ihrem Pferd würden mein Kollege und ich auf dem Hinterteil unserer Teleger ohne Schwierigkeiten bis an die Ende der Welt fahren.
Wir nehmen also Ihr Angebot mit Freuden an, sagte Mr. Blunt, der Engländer.
Aber dieser Schuft von einem Jemschick, glauben Sie etwa, dass ihm das zum ersten Mal passiert ist? Und warum kommt er denn nicht zurück? Er weiß doch, dass er uns schändlich in den Stich gelassen hat.
Ich möchte annehmen, das hat er gar nicht gemerkt, versetzte Michael trocken.
Aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Meinen Sie wirklich, der Kerl hat nicht gemerkt, dass er nur mit der halben Telegard davonfuhr?
Das meine ich wirklich. Der Mann fährt mit dem besten Gewissen der Welt nach Jekaterinburg. Der französische Reporter lachte.
Ich habe es Ihnen ja schon gesagt, etwas so Komisches erlebt man nur sehr selten.
Michael Strogoff hatte keine Lust, sich noch länger aufzuhalten. Also, meine Herren, wenn Sie einverstanden sind, so kommen Sie nun mit zu meinem Wagen.
Und unsere Telegar? Fragte Mr. Blunt.
Fürchten Sie etwa, dass sie wegfliegt, teure Kollege?
Meinte Monsieur Jolivet lächelnd.
Sehen Sie doch nur, wie fest sie sich in die Boden gebohrt hat. Man möchte annehmen, sie schlägt Wurzeln und treibt Knospen, wenn wir sie hier stehen lassen.
Kommen Sie unbesorgt, meine Herren, sagte der Kurier wieder. Wir holen mein Fahrzeug hierher. Die beiden stiegen von ihrem Sitz und ließen sich von Michael führen.
»Wirklich, Herr Korpanow«, sagte der Franzose, »Sie ziehen uns ihr aus einer argen Patsche.«
»Das ist doch selbstverständlich«, versetzte Michael. »Wenn die Reisenden sich nicht untereinander helfen wollen, dann sollte sich lieber kein Mensch mehr auf die Landstraße wagen.«
»Vielleicht können wir Ihnen Ihre Freundlichkeit einmal entgelten. Wenn Sie noch weiter durch die Steppe reisen, kreuzen sich unsere Wege vielleicht nochmal und...«
Michael wollte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als habe er irgendetwas zu verheimlichen. Deswegen antwortete er sofort.
»Ich bin auf dem Weg nach Omsk, meine Herren.«
»Mr. Blunt und ich reisen eigentlich immer der Nase nach, um Neuigkeiten zu ergattern. Aber vielleicht wird auch eine Kugel daraus, die uns erwischt.«
»So wollen Sie also in die vom Feind besetzten Provinzen?« Das war natürlich eine Frage, die den Kurier brennend interessierte.
»Ganz recht, Monsieur Korpanow, aber dort werden wir uns ja wohl nicht wieder begegnen.«
»Nein, nein, ich habe keinerlei Verlangen nach einem Gewehrschuss oder einem Lanzenstich. Wissen Sie, ich bin ein friedliebender Mensch und meide jede Umgebung, wo man sich schlägt.«
»Schade, Monsieur Korpanow, schade, schade, dass wir uns so bald wieder trennen müssen. Ob wir nicht die erste Strecke von Jekaterinburg aus noch zusammenreisen können?«
»Wie wär's, wenn Sie über Omsk führen?« fragte Michael.
»Ehrlich gesagt, wir sind uns selbst noch nicht recht schlüssig. Auf jeden Fall, wir wollen nach Ischim. Von dort aus sehen wir dann weiter.«
»Also schön, meine Herren, dann sind wir jedenfalls bis Ischim zusammen.« Natürlich wäre der Kurier lieber allein gereist, aber er konnte die Gesellschaft der beiden Reporter unmöglich zurückweisen, wollte er nicht Argwohn erwecken. Und da die beiden nur bis Ischim fuhren, war die gemeinsame Reise ohnehin wohl nicht weiter bedenklich.
»Haben Sie irgendetwas Neues über den Tatareneinfall gehört?«
Michael tat möglichst gleichgültig, als er die Frage stellte.
»Leider nicht mehr als das, was man in Perm erfahren konnte. Dass nämlich der Feofar Khan Tataren die ganze Provinz Semipalatinsk besetzt haben und jetzt den Irtisch hinabdrängen. Wenn Sie also von den Tataren in Omsk sein wollen, Herr Korpanow, werden Sie sich sehr beeilen müssen.
Da mögen Sie wohl recht haben, versetzte Michael düster.
So viel mir zu Ohren gekommen ist, hat Oberst Orgoreff es fertiggebracht, verkleidet, über die Grenze zu kommen. Sicherlich hat er sogleich mit den Tataren Verbindung aufgenommen.
Aber woher will man das denn wissen? Gab Michael zurück.
Nun, wie solche Nachrichten sich zu verbreiten pflegen,
so etwas liegt doch in der Luft.
So glauben Sie ernstlich, dass Oberst Ogareff in Sibirien ist?
Ich habe jedenfalls sagen hören, dass er von Kasan nach Jekaterinburg unterwegs sei, als Zigeuner verkleidet.
Was? Als Zigeuner?
Entfuhr es dem Kurier. Er zeigte mehr Verwunderung und Betroffenheit, als ihm selber lieb war. Vor seinem Auge stand der alte Zigeuner, den er in Nischni Nowgorod während der Dampferfahrt und bei der Landung in Kasan gesehen hatte.
Das war doch dieser seltsame Kerl mit dem tief ins Gesicht gezogenen Hut und neben ihm die prächtig gewachsene junge Frau, die ihn Michael so eigenartig angestarrt hatte. Das Lied der jungen Tänzerinnen klang ihm wieder im Ohr. Ein seltsames Gefühl hielt den Kurier gefangen, wenn er an jene Tanzgruppe zurückdachte. Er spürte, dass sie irgendwie mit seinem Schicksal zu tun hatte. Plötzlich schrak er auf, denn ganz in ihrer Nähe krachte ein Schuss.
»Vorwärts, ihr Herren!« schrie der Kurier und stürzte davon.
»Sieh da, unser friedfertiger Kaufmann! Von Gewehrkugeln und Lanzenstichen will er nichts wissen, aber nun, er hat es sehr eilig, an die Stelle zu kommen, wo es knallt.«
Aber auch die Reporter hielten sich nicht zurück. Wenige Augenblicke später standen die drei Männer am Felsvorsprung, hinter dem der Tarantas Schutz gefunden hatte. Die Fichtengruppe brannte immer noch lichterloh. Weder Nadja noch der Jemschik waren zu sehen.
»Ich kann mich doch nicht getäuscht haben«, dachte Michael. Ganz deutlich hatte er einen Schuss gehört. Plötzlich vernahm er ein schreckliches Brummen und wieder fiel ein Schuss.
»Ein Bär«, rief Michael. »Nadja! Nadja!«
Er riss sein Dolchmesser heraus und stürzte um die Felsecke. Ringsum lag alles im hellen Lichterschein der brennenden Bäume. Vor ihm stand ein riesiger Bär. Der furchtbare Sturm mochte ihn wohl aus den Wäldern gejagt haben und offenbar suchte er gerade die Höhle auf, in der Michael für Nadja Unterschlupf gefunden hatte. Am Wagen stand, über und über zitternd, das Deichselpferd. Die beiden anderen hatten, zu Tode entsetzt beim Anblick des ungefügen Tieres, ihre Zügel zerrissen und waren davongerast. Der Jemschik hatte nur an seine Tiere gedacht und sich nicht um das junge Mädchen gekümmert, das nun dem Raubtier ganz allein gegenüberstand. Aber Nadja behielt die Nerven. Als der Bär auf das mittlere Pferd losging, war sie aus ihrer Felshöhle zum Wagen gestürzt, hatte eine von Michaels Pistolen aus dem Gepäck gerissen und kaltblütig auf das Untier angelegt. Sie hatte es zwar nur an der Schulter getroffen, aber das hatte genügt, den Angreifer vorerst von ihrem Zugpferd abzulenken. Würde es dem Bären zum Opfer fallen oder sich in seiner Todesangst losreißen, so wäre es mit der Weiterfahrt aus. Doch nun ging der Bär auf Nadja los, und als er eben die Tatzen zum Schlage hob, gab sie zum zweiten Male Feuer. Das war der Schuss, den Michael Strogoff gehört hatte. Mit einem Satz stand er neben ihr, und was nun geschah, war das Werk von Sekunden. Sein Dolchmesser fuhr von oben nach unten, und wie vom Blitze getroffen, sackte das mächtige Tier leblos zusammen.
»Du bist doch unverletzt, Nadja«, stieß er voller Besorgnis aus.
»Nichts ist passiert«, antwortete sie und versuchte zu lächeln, doch man sah ihr den überstandenen Schreck schon an. Die beiden Journalisten standen sprachlos dabei. Monsieur Jolivet eilte sodann auf das Pferd zu, um es zu beruhigen, und es gelang ihm überraschend schnell. Übrigens
mit mehr Geschicklichkeit und mehr Kraft, als man ihm nach seinem ganzen Verhalten zugetraut hätte. »Meine Hochachtung«, wandte er sich nun mit einer Verbeugung an den Kurier. »Für einen einfachen Kaufmann wissen Sie mit dem Jagdmesser ganz beachtlich umzugehen?«
»Cannot disagree«, knurrte der Engländer.
»Es ist nicht viel dabei, meine Herren«, versetzte Strogoff gleichmütig. »Das ist der Schnitt der sibirischen Pelzjäger. Denn es kommt ihnen ja darauf an, das Bärenfell möglichst unbeschädigt zu lassen. Und wer wie ich in Sibirien geboren ist, für den ist solch ein Schnitt nichts Besonderes.«
»Ein Mordskerl«,
dachte Jolivet, während er seine Blicke auf Strogoff ruhen ließ.
»Ein Teufelskerl«,
dachte auch der zurückhaltende Engländer. Monsieur Jolivet zog höflich den Hut und begrüßte die junge Dame. Sie gab ihm die Hand und nickte ihm freundlich zu.
»Die Schwester ist des Bruders wert«, sagte der Reporter. »Wenn ich ein Bär wäre, ich würde mich sehr hüten, mich mit diesem reizenden Geschwisterpaar einzulassen.«
Mr. Blunt stand stocksteif daneben. Er hatte nicht das unbekümmerte Benehmen seines französischen Kollegen und wirkte dadurch, obwohl weit gereist, etwas unbeholfen. Jetzt kam auch der Jemschick wieder zum Vorschein. Es war ihm gelungen, die beiden Pferde wieder einzufangen. Mit Bedauern blickte er auf den mächtigen Bären, den man hier würde zurücklassen müssen. Dann ging er daran, das Gespann wieder in Ordnung zu bringen.
»Wir geben den beiden Reisenden eines unserer Pferde«, wandte Michael sich kurz an ihn.
»Ganz wie Sie befehlen, aber dann sind es ja zwei Wagen anstatt einem.«
»Natürlich, lieber Freund, natürlich bekommst du jetzt den doppelten Fachpreis.«
Da schmunzelte der biedere Jemschick über sein ganzes breites Gesicht.
»Oh, nun aber los, ihr Turteltäubchen«,
rief er seinen Tieren fröhlich zu. Nadja hatte wieder im Tarantas Platz genommen, während Michael mit den beiden Reportern zu Fuß zur Telega hinüberging. Der Sturm hatte inzwischen etwas nachgelassen, so dass sie ziemlich schnell vorankamen. Die Uhr zeigte auf 3. Man spürte, dass es Tag wurde. Was von der Telega der beiden Journalisten noch übrig war, stak bis zur Achse im Straßenschlamm. Die beiden Teile des Wagens waren durch das Anrucken des Pferdes einfach auseinandergerissen. Mit vereinten Kräften spannten sie das eine Seitenpferd des Tarantas an das Gestell der Telega. Die beiden Reporter kletterten hinauf und tatsächlich, das Fahrzeug ließ sich auf diese Weise recht gut in Bewegung bringen. Bergab machte die Fahrt keine Schwierigkeiten. Keine 6 Stunden später standen beide Wagen vor dem Postamt in Jekaterinburg. Dieser letzte Teil gemeinsamer Fahrt war ohne Zwischenfall verlaufen. Der erste, den die Journalisten dort erblickten, war ihr Jemschick. Dieser Gemütsmensch erwartete sie offenbar, denn ohne alle Verlegenheit kam er jetzt mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Es schien für ihn ganz selbstverständlich, dass er nun das übliche Trinkgeld erhalte. Mr. Blunt, sonst sehr zurückhaltend, geriet jetzt in Rage, wie man es bei ihm noch nicht erlebt hatte. Eine Flut von Flüchen ging auf den ganz verdutzten Jemschick nieder, und hätte er nicht klugerweise schleunigst den Rückzug angetreten, so hätte er sein Trinkgeld wahrscheinlich in Form eines wohlgezielten Kinnhakens bekommen. Als Si Jolivet musste beim Anblick des verschüchterten Jemschicks lachen.
»Was hat der arme Kerl denn nur verbrochen?« rief er. »Kann er denn etwas dafür, dass wir zu ungeschickt waren, ihm zu folgen?«
Er warf dem Fahrer ein paar Kopeken hin.
»Da, steck sie ein. Verdient hast du sie zwar nicht, aber
Dran schuld bist du ja auch nicht.
Mr. Blunt wurde jetzt noch zorniger.
So großzügig wollen Sie sein, Herr Kollege, rief er wütend. Postmeister! Postmaster!
Was schreien Sie denn so? Fragte der Franzose erstaunt.
Anzeigen will ich diese ganze elende Sippschaft hier. Diese üble Jemtschik, meine ich.
Was? Einen Prozess führen? Ihr? In Russland? Da werden Sie aber lange warten können, bis Sie das Ende erleben. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Kennen Sie die Geschichte von der russischen Amme, die bei ihrer Familie das Stillgeld einklagte?
No, I don't know it,
knurrte der Engländer. Da können Sie auch nicht wissen, was aus jenem Säugling geworden war, um den es ging. Als finalement das Urteil, und zwar zu seinen Gunsten, gefällt wurde, war er, was denken Sie?
Keine Ahnung, knurrte der andere wieder.
Oberst im Garderegiment, mein lieber Kollege.
Wohl oder übel, stimmte Mr. Blunt in das Gelächter der anderen mit ein. Monsieur Jolivet aber zog sein Reporterbuch und vermerkte: Telega, landesübliches Beförderungsmittel in Russland. Bei der Abfahrt vierrädrig, bei der Ankunft zweirädrig. So, meine Kerle, dieses Mal ist es ja wirklich, ich habe ein bisschen überzogen, ich sehe es ein. Die Geschichte ist einfach auch echt lang und ich wollte gerne zwei Kapitel lesen. Dadurch sind es auch sozusagen zweimal 20 Märchenminuten geworden. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Danke und bis dann. Tschüss.